Dann am Ende stellte sich heraus, dass ich endlich genau beschreiben kann, wer ich bin und wie ich bin und was ich bin, indem ich sage, ich bin Diakonin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Du hast es im Intro vielleicht schon mitbekommen. In dieser Folge geht es um einen Beruf in der Kirche. Der Beruf meines Gastes Sarah ist Diözesan-Jugendreferentin. Was das ist, wird sie uns in dieser Folge genau erklären. Darüber hinaus wird sie auch als Diakonin bezeichnet. Auch darüber sprechen wir in dem Interview. Und wir unterhalten uns darüber, warum sie vorher in der Industrie gearbeitet hat und dann zur Kirche gewechselt ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Sarah. Heute werfen wir mal einen Blick auf den Berufsbereich und auch den Arbeitgeber Kirche. Der ist ja in diesem Podcast bisher noch nicht vertreten oder fast nicht vertreten. Ich bin gespannt heute auf die Diözesan-Jugendreferentin Sarah. Schön, dass du da bist, Sarah.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich vermute mal, dass dein Berufstitel den wenigsten was sagt erstmal. Von daher beschreiben wir das jetzt mal und zerlegen wir das erstmal vielleicht ein bisschen. Diözesan lässt ja schon auf Kirche schließen. Was ist das denn? Was ist eine Diözese? Ich glaube, in Deutschland kennen die meisten das nicht.
Also es ist tatsächlich ein eher katholischer Begriff. Ich bin evangelisch, aber ich lebe und arbeite gerade in Österreich und da sind sehr, sehr viele Leute katholisch. Deswegen hat sich die evangelische Kirche da angegleicht. In Deutschland wäre der Begriff Kirchenkreis quasi das Äquivalent dazu. Also Kirchenkreis, da zählen verschiedene Gemeinden zu. In meinem Fall gehören 16 Kirchengemeinden zu meinem Gebiet, in dem ich arbeite und in dem ich tätig bin.
Genau. Okay. Und was machst du da als Jugendreferentin?
ganz unterschiedliche Dinge. Also eigentlich versuche ich, Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene zu begleiten, ihnen Ansprechpersonen zu sein und ihnen Räume zu ermöglichen und zu eröffnen, in denen sie sich ausprobieren können. Und um das zu können, brauchen wir Gelder und brauchen wir Veranstaltungen und brauchen wir Schulung. Und genau dafür bin ich verantwortlich. Also ich organisiere Events, Großevents. Wir haben einen Disco-Gottesdienst, bei dem ich beteiligt bin. Einen Konfitag, wo alle KonfirmandInnen zusammenkommen aus ganz Salzburg und Tirol, also aus allen 16 Gemeinden. Und wir haben im Herbst immer Schulungen, wo unsere Mitarbeitenden geschult werden. Genau, dafür besorge ich Gelder bei verschiedenen Geldgebern, beim Land, beim Bund oder bei einer Stadt oder bei der Kirche selber.
Okay, und wie machst du das konkret, Gelder zu besorgen?
Eigentlich haben alle quasi Förderprogramme. Das heißt, ich stelle einen Online-Antrag, ich sage, ich brauche so und so viel Geld. Das Projekt kostet so und so viel und in der Regel kriegt man so 30-50% Kosten erstattet. Und dann muss ich grob kalkulieren, also Excel ist mein bester Freund, um dann zu sagen, ich brauche so und so viel Geld, das sind meine Ausgaben, bitte, wir machen damit folgende Sachen, gib uns das Geld.
Genau. Ja, okay. Also viel Kommunikation per E-Mail vermutlich oder Telefon?
Genau, viel per E-Mail und Telefon. Man kann, glaube ich, noch viel mehr per Telefon machen, aber ich muss gestehen, ich telefoniere nicht so gerne. Deswegen versuche ich, also alle Geldgeber, die Online-Formulare haben, sind mir sehr lieb.
Genau. Das glaube ich. Okay. Und wie sieht dann so dein Alltag aus? Sitzt du da wirklich den ganzen Tag am Computer und telefonierst und machst Excel-Listen oder was kommt noch dazu?
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Also es gibt Tage und Wochen, vor allem so Anfang und Ende des Jahres, wo ich wirklich viel nur vor meinen Excel-Listen sitze und Anträge schreibe oder Abrechnungen und in der Buchhaltung mir Rechnungen raussuchen lasse und Kontenblätter überprüfe, ob alles stimmt und passt. Aber das ist, wie gesagt, eher Anfang und Ende des Jahres die Aufgabe. Und übers Jahr verteilt ist es schon viel per E-Mail, weil ich eben überall unterwegs bin und auch Telefon. Also ich glaube, gestern hat mein Telefon ganze 10 Mal geklingelt und das, bevor ich überhaupt im Büro war. Genau, aber da sind dann so Tage auch, dass ich einfach einkaufen gehe, Material besorge oder konkret mich mit Mitarbeitenden treffe, also Ehrenamtlichen, um zum Beispiel den Konfitag zu planen oder ein Konfi-Camp. Ich habe jetzt heute schon für nächsten Sommer im August eine Anfrage von einer Mitarbeiterin gekriegt, die gerne mitmachen möchte und was sie denn vorbereiten kann. Hm. Sowas alles.
Das heißt, bei der konkreten Organisation bist du auch mit dabei?
Genau, nicht bei allen Sachen, aber schon bei vielen. Also weil für mich wichtig ist, dass ich nicht einfach nur die Zahlen vor mir sehe. Also ich möchte mit den Menschen arbeiten und nicht nur für die Menschen. Mhm. Ich brauche Menschen um mich herum, um kreativ zu sein. Also ich kann keine gute Veranstaltung planen, wenn ich das alleine vorm weißen Blatt Papier mache. Dann kommt nichts dabei raus. Mhm. Ich brauche andere Menschen um mich herum, um ja kreativ und auch effektiv zu arbeiten. Genau.
Ja, das heißt, du hast deinen Beruf auch so ein bisschen mitgestaltet, höre ich da so ein bisschen raus?
Ja, also jeder auf so einer Stelle, wie ich sie habe, kann sie sehr frei gestalten. Ich bin die einzige Diözesan-Jugendreferentin für Salzburg und Tirol. Ich habe zwar KollegInnen, das sind 2, 3, die auf Gemeindeebene tätig sind, aber eigentlich gestalte ich das selber. Und ich bin diejenige, die 40 Stunden die Woche damit verbringt. Und natürlich finden Veranstaltungen auch so statt, wie ich es gerne mag. Mhm. Aber das ist auch eben die Herausforderung, weil nur was ich mag, heißt ja nicht, dass die Jugendlichen mögen und brauchen. Das ist immer wieder ein Ausloten, dass ich nicht diese Macht, die ich besitze, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich mich da zurücknehme und dann auch wirklich Ideen, die ich habe, dann vielleicht nicht einbringe, sondern warte, was von den Jugendlichen selber kommt.
Okay.
Also ein Ausloten von Macht.
Ja.
Genau.
Hast du da mal ein Beispiel, was du für eine tolle Idee gehalten hast, aber die Jugendlichen das dann nicht wollten?
Ah, ich habe eine wundervolle Kinderfreizeit geplant. Ich hatte auch ein Haus gebucht und es war geplant, dass wir erst 4 Tage Schulung für die Mitarbeitenden machen und dann alles aufbauen und dann eine Mittelalterfreizeit mit Kindern und Jugendlichen oder hauptsächlich Kindern veranstalten. Und ich habe weder Jugendliche für die Mitarbeit noch Kinder für die Freizeit gekriegt, weil sie alle dachten, was ist das denn für eine Verrückte? Das wollen wir auf keinen Fall machen. Ich habe es das Jahr drauf nochmal versucht und dann habe ich es aufgegeben.
Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Aber da kann man sich, also es hilft wahrscheinlich auch nicht, sich daran zu versuchen zu erinnern, was man selbst als Jugendlicher mochte. Die verändern sich ja auch, ne? Also die heute sind ja anders als wir damals.
Ja, und es war vor allem auch, also man hätte noch starke Corona-Einschränkungen gehabt und so. Okay. Also das wäre schon nochmal eine große Herausforderung gewesen. Und sie kannten mich alle auch noch nicht.
Okay.
Das war dann so, irgend so eine anonyme Person macht das und genau.
Ja, ja. Aber Corona war dann wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, oder?
Ja, voll. Also ich habe im Juni 2020, also mitten im Lockdown und allem, die Zusage gekriegt, dass ich hier hinkommen darf. Mhm. Und bin dann im September hier angekommen. Im Oktober war der nächste Lockdown. Mhm. Da war offizieller Arbeitsbeginn. Ich habe viel Zeit bei Zoom-Konferenzen verbracht und habe Leute angerufen und versucht, Online-Schulungen auf den Weg zu bringen. Das ist auch ganz gut gelungen. Also es gibt tatsächlich Jugendliche, die am Ball geblieben sind und jetzt immer noch mitarbeiten, obwohl sie bei mir in Corona so schlecht geschult worden sind. Aber das ist war eine Herausforderung. Aber ich bin jetzt 4 Jahre hier und jetzt merke ich, dass ich so langsam die Früchte ernten darf, die ich mal gesät habe.
Ja, ja. Was beinhalten diese Schulungen?
Es gibt, in Deutschland ist das Äquivalent die JuLeika-Schulung, Jugendleiter-Card-Schulung. Da geht es um Gruppenpädagogik, also wie ist eine Gruppe aufgebaut, welche Phasen durchläuft eine Gruppe, dann Spielpädagogik, wie erkläre ich ein Spiel, was für Spiele sollte ich wann spielen und welche vielleicht irgendwann auf keinen Fall. Dann rechtliche Sachen, welche Rechte und welche Pflichten habe ich als Mitarbeiterin in einer Kirchengemeinde und auch so, wie ist meine Rolle jetzt? Die Mitarbeitenden, die das machen, die sind gerade mal 14, wenn die damit anfangen, direkt nach der Konfirmation, also von Teilnehmer auf Mitarbeitende in 4 Monaten ungefähr. Und da erstmal klar zu kriegen, okay, welche Rolle habe ich jetzt? Wer erwartet vielleicht was von mir? Wem muss ich irgendwas erzählen? Wem sollte ich irgendwas vielleicht nicht erzählen? Das wird da alles beigebracht und da gibt es 3 Stufen. In der 2. geht es eher um Entwicklungspsychologie und nochmal rechtlich etwas detaillierter. Da geht es um Gewaltschutzprävention und genau, in der 3. Stufe planen die dann ein eigenes Projekt, also eine eigene Veranstaltung, ein eigener Teil von irgendwas. Genau.
Ja, ja. Cool. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du auch viel unterwegs bist. Ist das dann zu den Veranstaltungen oder was?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich war letzte Woche und die nächsten Wochen, diese Woche eher nicht, nächste Woche und letzte Woche, einfach nur für Besprechungen bin ich nach Salzburg gefahren. Das sind 1,5 Stunden Zugfahrt. Auf dem Weg arbeite ich dann meistens. Also mein Laptop ist immer dabei. Und das sind Besprechungen für das Konfi-Camp nächstes Jahr, Elternabende, dann Mitarbeiterbesprechungen für den nächsten Konfi-Tag, der im März stattfindet. Das ist alles, was ich da unterwegs mache. Dieses Wochenende werde ich auf eine Klausur fahren, also mit der Jugendleitung von Österreich in das Gremium wurde ich reingewählt, dürfen wir über die Geschicke und ja, das, was wir machen wollen für die nächsten 3 Jahre für ganz Österreich, für die evangelische Jugend behirnen und haben dann endlich mal Zeit, etwas länger etwas auszudiskutieren und nicht nur 2,5 Stunden Sitzung unter der Woche abends. Genau.
Okay. Das heißt, auch Abendtermine sind manchmal dabei.
Ach, manchmal, eigentlich immer.
Oh, schade.
Ich hab mehr Vormittagszeit als nachmittags. Also montags ist in der Regel mein freier Tag. Und ansonsten fangen Besprechungen, außer es ist nur mit Hauptamtlichen, aber sobald Ehrenamtliche dabei sind, fangen die frühestens um 17 Uhr an, eher um 18, 18.30. Genau. Und da bin ich dann immer auf dem Weg. Ich bin froh, dass die Zugverbindungen in Österreich so gut funktionieren.
Das glaube ich. Mit Familie nicht so richtig gut vereinbar, oder?
Ach, es ist herausfordernd, aber man braucht einfach lange Vorplanung. Also mein Urlaub, mein Jahresurlaub, den trage ich mir 1,5 Jahre vorher in den Kalender ein, damit da wirklich keine dienstlichen Termine dazwischen kommen. Wenn ich mal was vergesse einzutragen, dann kann ich wirklich zu manchen Veranstaltungen nicht hin. Also dieses Wochenende wäre mit meinen Schwiegereltern das Weihnachtsessen, das Vorgezogene. Ich hatte es nicht in meinem Kalender fest markiert. Dementsprechend bin ich dieses Wochenende jetzt auf Klausurtagung. Aber das ist alles machbar und ich, also es ist wirklich meine Berufung und nicht einfach nur etwas, wo ich halt für 40 Stunden hingehe, sondern das lebe ich wirklich durch und durch. Ja. Natürlich ist es schade, dann nicht mit zum Weihnachtsessen zu können, aber es ist trotzdem immer noch gut und wichtig, dass ich das jetzt so mache, wie ich es mache.
Ja, schön. Was erfüllt dich an diesem Beruf so sehr?
Mich erfüllt, dass ich Ermöglicherin bin, also dass ich begleiten darf und ja, wirklich Jugendliche über 3, 4, 5, 6 Jahre begleite und sehe, wie die sich entwickeln. Also es ist jedes Mal, wenn ich die wieder auf einer Veranstaltung sehe, weiß ich, ey, die haben sich das Feedback, was ich ihnen gegeben habe oder was sie von der Gruppe gekriegt haben, zu Herzen genommen und haben es umgesetzt. Und da zu sehen, wie sie immer selbstbewusster werden, wie sie sich auch immer mehr selbst reflektieren und sehen, okay, da habe ich vielleicht wirklich über die Stränge geschlagen oder da war ich nicht so sensibel, wie ich es eigentlich sein wollte und sollte. Mir ist das selbst so ergangen in der Jugendarbeit, also dass Jugendmitarbeitende bei mir ja immer das Beste aus mir herausgeholt haben und auch das Beste in mir gesehen haben. Und das ohne einen Zwang zu haben, irgendjemanden zu bewerten oder irgendwas leisten zu müssen, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte. Also alles ohne Druck und trotzdem immer mit Potenzial nach oben.
Hm. Ja. Das heißt, du warst selber auch früher in der Jugendarbeit?
Tatsächlich nie als Teilnehmerin. Ich war im Kindergottesdienst, seitdem ich 3 Jahre alt war. Auch völlig untypisch für meine Familie. Ich war die Einzige, die das so gemacht hat. Und habe dann da erst mitgearbeitet. Und als dann sonntags morgens eine richtig dumme Uhrzeit wurde, weil ich doch lieber feiern gegangen bin, dann habe ich zur Jugendarbeit gewechselt. Also habe dann in der Kirchengemeinde, in der ich aufgewachsen bin, einen Jugendkreis mit aufgebaut und geleitet und war nie da als Teilnehmerin, sondern immer als Mitarbeiterin. Also mit 16 bin ich schon als Mitarbeiterin auf Freizeiten gefahren und habe da Kinder und Jugendliche jedes Jahr aufs Neue 14 Tage im Sommer mit begleitet.
Hm. Ja, cool. Dann kennst du das auch aus der Perspektive, ja.
Genau, halt nur aus der mitarbeitenden Perspektive, ja, ja. Aber ich weiß eben auch, wie es ist, wenn Kinder Heimweh haben auf Freizeiten, weil ich hatte so viel Heimweh, dass ich erst gar nicht mitgefahren bin. Also das ist ja so die Herangehensweise, die ich dann da habe.
Ja, schön. Aber dein aktuellen Beruf ist ja jetzt nicht deine erste Berufswahl gewesen. Du hast ja erst was ganz anderes gemacht. Erzähl doch mal.
Genau, ich habe als erstes Mechatronikerin gelernt. Ich habe bei Bertelsmann meine Ausbildung gemacht und das war irgendwie, ich habe mit 10 Jahren mit meinem Vater schon bei der Verwandtschaft gesessen und habe den neuen Herd angeschlossen und die Steckdose neu verlegt und alles Mögliche gemacht und habe mich da auch in der Schule sehr für interessiert. Und dann war das irgendwie eine logische Konsequenz. Also mir hat das gefallen, ich habe das verstanden, das war irgendwie cool. Und dann habe ich mich darauf beworben, auch weil ich allen beweisen wollte, dass Mädchen das auch können. Mhm. Dass Frauen auch Mechatronikerinnen sein können und den Job richtig gut machen. Und das habe ich dann durchgezogen, fast ganze 10 Jahre. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht, also ich habe einen Ausbilderschein noch angehängt und eine Technikerausbildung, das ist sowas wie im Handwerk der Meister, weil ich eigentlich, also mein Ziel war von vornherein, ich möchte das, was ich jetzt gelernt habe in der Ausbildung, weitergeben. Das ist wieder diese Verknüpfung, die es bei mir jetzt auch immer noch im Job gibt. Also das, was ich erlebt habe, möchte ich weitergeben. Das war bei Mechatronik auch so. Ich wollte ausbilden und da hat man mich mit 24 aber sehr belächelt und meinte, dafür musst du erstmal älter werden. Mhm. Ja, und dann habe ich da lange gearbeitet, auch im Telefonsupport und habe Maschinen telefonisch repariert quasi. Also ich habe Leuten erklärt, was sie jetzt drücken müssen und drehen müssen und wo sie mal nach was ablesen müssen. Ja, und dann dachte ich mir, jetzt will ich noch mal was anderes machen, weil immer, wenn ich mal nichts zu tun hatte, weil das Telefon mal gerade nicht geklingelt hat, dann wollte ich nicht mich weiterbilden und die Maschinen besser verstehen, sondern ich habe mich gefragt, ey, was machen denn meine Jugendlichen gerade? Oh, die schreiben jetzt gerade eine Hausarbeit. Das ist irgendwie, boah, da muss ich mal nachfragen, ob alles okay ist und die nächste Andacht vorbereiten. Und ich dachte, ich kann das nicht mehr nur nebenbei machen. Und dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht, meine Festanstellung gekündigt, meine Wohnung gekündigt und bin nach Bochum zum Studieren gegangen.
Ja. Und was hast du studiert?
Ich habe Gemeindepädagogik und Diakonie und soziale Arbeit studiert. Und Diakonin bin ich tatsächlich, also muss ich jetzt gestehen, erstmal nur geworden, weil ich wusste, wenn ich in dieser Gemeinschaft bin, in der Diakonengemeinschaft im Martineum, dann habe ich auf jeden Fall den Studienplatz sicher. Mhm. Weil ich hatte schon alles gekündigt, bevor ich überhaupt die fixe Zusage hatte, dass ich den Studienplatz habe. Und deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe gesagt, wenn ich ins Martineum gehe, dann kriege ich auf jeden Fall einen Studienplatz. Okay. Das war der erste Grund. Und dann am Ende stellte sich heraus, dass ich endlich genau beschreiben kann, wer ich bin und wie ich bin und was ich bin, indem ich sage, ich bin Diakonin. Weil ich das Handwerkliche und das bei den Menschen sein und für die Menschen sein irgendwie mit dem Beruf der Diakonin genau beschreiben kann.
Okay, was ist denn eine Diakonin?
Also es gibt Diakone bei den Katholiken. Ganz oft denken immer alle, dass Diakone katholisch sind oder dass wir Diakonissen sind. Diakonissen sind Gemeindeschwestern, die, ja, es ist so ein bisschen, wahrscheinlich beschreibe ich es jetzt auch falsch, aber die nochmal, ja, wirklich ihr ganzes Leben der Kirche oder der Einrichtung, bei der sie tätig sind, überschreiben. Also wenn eine Diakonisse geht, dann muss man 3 neue Leute einstellen, weil die einfach wirklich immer arbeiten. Das ist so mein Bild davon. Wahrscheinlich müsstest du mal selber mit einer Diakonisse reden, um das genauer zu verifizieren. Aber Diakone haben eben eine theologische Ausbildung und eine sozialpädagogische Ausbildung. Und das habe ich in meinem Studium in Bochum gemacht, also Gemeindepädagogik, das ist die theologische Ausbildung, und soziale Arbeit, das ist die sozialpädagogische Ausbildung. Und ich kann mit dieser Ausbildung sowohl bei Kirche als auch beim Staat arbeiten. Also sollte Kirche mich irgendwann mal so enttäuschen, dass ich da nicht mehr tätig sein möchte, wo ich erstmal nicht von ausgehe, dann könnte ich auch beim Jugendamt arbeiten. Ich könnte in die gesetzliche Betreuung gehen. Ich kann in einem Altenheim oder in einer Pflegeeinrichtung tätig sein als Betreuungsperson, genau.
Okay. Also als Diakon geht es darum, Menschen zu betreuen, Menschen zu begleiten?
Ja, also es ist so ein bisschen dieses Hands-on. Also ich bin diejenige, die dann hingeht und das Gespräch vor Ort sucht und nicht darauf wartet, dass die Person in die Kirche kommt zum Gottesdienst. Mhm. Und ich akquiriere dann Gelder, um einen Ausflug für ein Kind mit zu organisieren oder biete Räume an, veranstalte Kirchencafé oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Winterspielplatz aufgemacht, einfach für die Nachbarschaft, dass die Kleinkinder auch bei solchen eisigen Temperaturen und schlechtem Wetter irgendwie noch genug Auslauf kriegen, damit die Eltern entspannter sind und dementsprechend alle irgendwie eine nette Vorweihnachtszeit haben.
Sehr gute Idee. Ja, schön. Und wie war das dann nach dem Studium? Bist du dann direkt nach Österreich gekommen?
Nee, ich habe erst noch ein Jahr, also ich habe schon während des Studiums gearbeitet und dann habe ich auch nach dem Studium noch mal ein Jahr in Halle-Westfalen in der Kirchengemeinde gearbeitet und dann kam eben der Lockdown und mein Vertrag lief aus und dann haben sie gesagt, okay, wir wissen nicht, das ist irgendwie alles so unsicher und sie wollten dann, also sie haben dann meinen Vertrag nicht weiter verlängert, sondern haben gesagt, wir lassen das erstmal auslaufen, weil meine Stelle auch komplett spendenbasiert finanziert war. Und dann haben sie gesagt, okay, da wollen wir jetzt nicht, wenn du gerade eh nichts tun kannst, was ich dahingestellt lasse, wollten sie halt das nicht weiter finanzieren. Und deswegen habe ich dann 20 Minuten lang wutschnaubend gegoogelt nach irgendwelchen Jobs und wollte eigentlich nie wegziehen. Ich habe immer gesagt, ich möchte in der Heimat bleiben. Und ja, dann kam aber auch raus, so in den Bergen ist es auch ganz schön. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich als Kind immer mal gesagt habe im Skiurlaub, wenn ich groß bin, dann lebe ich irgendwann hier. Und jetzt tue ich's. Ja. Ich habe mich beworben, habe aber klipp und klar auch gesagt, also es gibt Dinge in eurer Ausschreibung, die werdet ihr von mir nicht kriegen. Also ich bin nicht so diejenige, die gut mit Politikern und so reden kann. Ich bin halt die, die anpackt und die mitmacht und die tut. Aber so Hände schütteln und auf Empfänge gehen, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und darauf konnten sie sich einlassen und haben mich gewählt. Und deswegen bin ich jetzt seit Oktober 2020 hier.
Ja, cool. Das ist ein schönes Beispiel, dass man auch im Bewerbungsgespräch ja, sich zeigen kann und sagen, was man eben bereit ist zu tun und was nicht.
Genau. Und ich war so nervös beim Bewerbungsgespräch, dass ich mir jede Frage, die mir gestellt haben, erstmal aufgeschrieben habe, weil ich Angst hatte, dass ich sonst ins Schwafeln komme und irgendwas beantworte, was sie gar nicht gefragt haben. Und ich dachte, oh je, das macht kein anderer von die irgendwie da sind. Aber es wurde mir tatsächlich positiv ausgelegt und nicht negativ. Also ja, ich war da sehr froh drüber.
Ja, klar, kann ich mir aber auch vorstellen. Also es zeigt ja, dass du dir Gedanken gemacht hast, was passieren könnte und dann jetzt einen Weg gefunden hast, wie du den Fokus behalten kannst.
Genau. Und es war ein Assessment Center quasi, also Es waren drei BewerberInnen da und wir waren gleichzeitig im Raum und jeder hatte 2 Minuten gekriegt, um die jeweilige Frage zu beantworten. Und nach 1:30 kam so die gelbe Karte mit Gleiches um und nach 2 Minuten die rote. Also es war wirklich sehr beängstigend und sehr beeindruckend. Aber also ich habe nie die rote Karte gekriegt und ich dachte, Gott, ich kann nicht reden. Ich schwafel zu wenig, aber alles, was ich dachte, was mir negativ angekreidet wurde, wurde mir dann positiv ausgelegt.
Mhm. Genau. Schön. Sehr cool. Und dein Arbeitgeber ist die Evangelische Kirche in Österreich, oder?
Jein. Mein Arbeitgeber ist die Evangelische Jugend in Salzburg und Tirol. Mhm. Wir sind ein eigenes Werk. Oder eine eigene Gliederung. So, die Evangelische Jugend ist ein Werk, ähnlich wie die Diakonie oder die Frauenarbeit, auch in Deutschland, und die Männerarbeit. Die sind eigene Werke der Kirche. Genauso ist das in Österreich auch. Und die Evangelische Jugend ist eben ein Werk und ich bin angestellt bei einer Gliederung. Meine Chefs sind alles Ehrenamtliche. Die sind auch alle jünger als ich. Mhm. Und das ist eben auch die Herausforderung, weil sie eben das ehrenamtlich machen und ihnen die Arbeit mit Jugendlichen am Herzen liegt, ist es schon wichtig, auch zu wissen, dass man ganz viele Dinge als Diözesan-Jugendreferent oder als Jugendreferent selber organisieren muss, selber im Blick haben muss. Also ich muss selbst dran denken, dass ich einmal im Jahr eine Gehaltserhöhung kriegen kann. Und ich muss selbst daran denken, dass ich Fahrtkosten abrechne, weil in der Regel haben das Ehrenamtliche, die noch einen anderen Job haben. Also meine Chefin ist Architektin und Jungmutter, die hat da nicht immer den Blick drauf.
Genau. Ja, okay. Und gibt es irgendwelche Besonderheiten jetzt beim Arbeitgeber Kirche im Allgemeinen, sage ich jetzt?
Es dauert alles lange. Kirche ist ein, wir beschreiben es immer nett, als so ein großes Containerschiff, wo eine kleine Änderung am Stellrad schon was bringt, aber es dauert lange, bis man es dann wirklich auf dem ganzen Schiff sieht. Mhm. Und man braucht viel Geduld, also bis man dann mal so einen Arbeitsvertrag wirklich fertig hat, können Monate vergehen. Mhm. Und bis man die Genehmigung gekriegt hat, den Handyvertrag zu wechseln können, kann bis zu ein Jahr vergehen. Mhm. Aber sich davon nicht entmutigen lassen und einfach die kleinen Schritte selber zu gehen. Man hat viel Freiheiten. Ich kann sehr, sehr viel selbst entscheiden und selbst umsetzen. Aber so bürokratische Sachen dauern einfach lange. Mhm. Das muss man bei Kirche bedenken. Mhm.
Und gibt es auch irgendwelche Verhaltensregeln, dass du dich nicht scheiden lassen dürftest oder sowas?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch stark, ich bin tätowiert. Ich habe einen ganzen Arm voll tätowiert und so. Ja. Da gibt es keine Einschränkungen. Es gibt Kirchen, also ich bin in einer sehr liberalen, in einer sehr freien Diözese, Kirchenkreis. Es gibt auch Gemeinden, die sind sehr konservativ, also die finden es dann nicht cool, wenn man als Jugendreferentin nicht verheiratet mit dem Freund zusammenlebt. Mhm. Das war bei mir überhaupt kein Problem. So. Und es gibt auch keine Vorschriften, dass man unbedingt kirchlich heiraten muss. Da sehe ich eher, dass bei mir, weil ich als Diakonin berufen bin, also es mein Leben lang jetzt bin, dass ich das einfach für mich wollte. Und dass da mein Partner halt auch mitgezogen hat, bin ich sehr dankbar für.
Ja.
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 Genau. Aber ansonsten gibt es das eigentlich nicht. Also die Kirche ist sehr offen, in Österreich vor allem sehr stark auch in der LGBTQ-Szene aktiv. Wir haben einen eigenen queeren Verein, der sich mit Personen in der Kirche, die queer sind, mhm. beschäftigt und für die als ja, Vertreter, Vertreterin nach außen auftritt.
Ja, schön. Wenn jetzt von den Zuhörern sich jemand für den Beruf interessiert, mhm. braucht man dieses Studium, was du gemacht hast, oder gehen auch andere Studiengänge oder Ausbildungen?
Das kommt ganz drauf an, wo man in Deutschland diese Ausbildung machen möchte. Also man kann sie zum Beispiel nicht in Österreich machen. Mhm. Da gibt es diesen Studiengang, diese Ausbildung einfach nicht. Aber in Deutschland gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Diakonen-Ausbildungsstätten. Ich war jetzt im Martineum, es gibt in Hamburg noch das Raue Haus. Das ist mit das älteste, wo Diakone ausgebildet werden. Es gibt in Berlin noch Ausbildungsstätten in Bielefeld und die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt da sehr konservative und sehr freie. Es gibt welche, die haben eine dezidiert pflegerische Ausbildung, die habe ich nicht. Also ich habe nur meine Erste-Hilfe-Kurse und ansonsten habe ich von Pflege nicht so wirklich eine Ahnung. Mhm. Und andere bieten eine Erzieherausbildung, Erzieherinnenausbildung an und danach nur in Anführungsstrichen einen theologischen Oberkurs. Das heißt, man hat eine handwerkliche Ausbildung als Erzieher, Erzieherin und dann obendrauf noch die theologische Ausbildung. Aber man muss nicht unbedingt studieren, um das zu machen. Mhm. Aber es ist bei den meisten mittlerweile gang und gäbe, dass man ein Studium oder zwei Studiengänge, ich habe zwei Bachelorabschlüsse mhm. gemacht, um diese Ausbildung abzuschließen. Mhm. Okay. Aber ganz viele entscheiden sich auch erst während ihres freiwilligen sozialen Jahres, das zu machen und haben das dann schon als Praktikum anerkannt gekriegt und können dann im Studium etwas spezieller einstarten. Mhm. Genau.
Wie heißen konkret deine Bachelorabschlüsse?
Gemeindepädagogik und Diakonie und soziale Arbeit.
Ach so, okay. Das genau. sind zwei verschiedene. Okay.
Genau.
Gut. Ja. Gut. Was sollte man denn sonst noch mitbringen? So an persönlichen Eigenschaften vielleicht? Was wäre hilfreich?
Also ich glaube, Geduld ist wichtig. Und Menschenliebe. Also man sollte den Menschen wirklich mögen, weil ich kriege auf Veranstaltungen teilweise 100-mal dieselbe Frage gestellt, aber von 100 unterschiedlichen Personen. Und dann jedem das irgendwie noch wertschätzend zu beantworten, das ist schon, also da braucht man viel Geduld und viel Weitsicht für, dass man halt auch weiß, okay, die Person hat das halt noch nicht gefragt, deswegen sollte ich da jetzt keine patzige Antwort geben. Mhm. Und
was ist das für eine Frage zum Beispiel, die dann 100-mal gestellt wird?
Wo sollen die Stühle hin?
Okay.
Oder in welchen Raum muss ich jetzt? Mhm. Oder wann geht's weiter? Ja, oder was gibt es heute zu essen? Wobei ich da meistens antworte, was Warmes auf einen kalten Teller. Genau. Man sollte neugierig sein, also weil man hört ganz oft Lebensgeschichten und darf begleiten und dann hört man das in einem Gespräch und kann halt noch mal ein halbes Jahr später, wenn man es sich gemerkt hat, wieder drauf zurückgehen und fragen, ey, du hast mir das erzählt, wie ist es damit weitergegangen? Mhm. Das zeigt einfach sehr große Wertschätzung und da fühlen sich die Kinder und Jugendlichen dann sehr gesehen, wenn man das hat. Gutes ja. Gedächtnis vielleicht.
Ja.
Und Organisationstalent. Sonst kriegt man die Termine nicht unter einen Hut, die man so hat.
Hm. Sehr spannend. Schöner Beruf. Gefällt mir.
Man kann ihn ganz frei gestalten. Also ja. Du könntest jetzt irgendeine andere Diakonin, einen anderen Diakon fragen und die hätten ganz andere Schwerpunkte mit viel mehr Musik. Ich kann kein Begleitinstrument spielen, also habe ich keine Band, die ich betreue.
Ja.
Genau, ich bin meistens immer Head-off bei den Veranstaltungen. Also ich habe alles organisatorisch im Blick und andere haben dann mehr den seelsorgerlichen Blick auf die Dinge und sind viel näher noch bei den Jugendlichen, als das bei mir so der Fall ist.
Okay. Gibt es sonst noch was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Ich glaube, einfach auszuprobieren ist ganz wichtig. Also wirklich mal bei der Kirchengemeinde, wenn man sich nicht sicher ist, will ich jetzt im sozialen Bereich was in der Pflege oder bei Kirche, vielleicht ist Kirche auch gar nicht so das Ding, was man als erstes auf dem Schirm hat, aber einfach mal gucken, was sie so anbieten. Wir sind leider nicht so gut, das so öffentlichkeitswirksam zu tun. Wir arbeiten gerne hinter geschlossenen Türen und das ist sehr schade, weil auch wenn man grundsätzlich erstmal nichts mit Kirche am Hut hat, kann man bei Kirche arbeiten, solange man authentisch ist und bereit ist, da offen auf Neues zuzugehen. Also wir sind alle immer froh über PraktikantInnen, die dann gemeinsam mit uns sich mal auf den Weg machen.
Ja, okay. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne. Danke, dass ich sie erzählen durfte.
Ja klar, gerne.